RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Ronald Lessig. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liegt der rechtsnationale Kandidat Karol Nawrocki mit 51% vorn. In den ersten Prognosen gestern Abend hatte noch sein Gegner, der europafreundliche Rafał Trzaskowski, knapp geführt. Für das Studio Warschau Marta Wilczynski.
Trzaskowski hatte sich noch am Abend zum Wahlsieger erklärt. Doch auch Nawrocki zeigte sich selbstsicher und sagte, dass Polen mit ihm als Präsidenten aufwachen werde. Mit knapp 72% war die Wahlbeteiligung höher als in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. 2 Wochen lang hatten beide Kandidaten um jede einzelne Stimme gekämpft. Mit dem endgültigen Ergebnis wird frühestens im Laufe des heutigen Tages gerechnet.
In der Ukraine werden die spektakulären Militärschläge gegen Russland gefeiert. Präsident Selenskyj bezeichnete die sogenannte Operation Spinnennetz am Abend als brillanten Erfolg. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Der Geheimdienst habe die Aktion 1,5 Jahre lang vorbereitet, sagt Selenskyj. Die Details klingen filmreif. Kampfdrohnen wurden nach Russland geschmuggelt, in Holzhütten versteckt und die dann auf Lastern quer durchs Land fast bis in die Arktis und nach Ostsibirien transportiert. Experten sprechen von einem empfindlichen Schlag gegen die russische Armee. Die Ukraine hatte am Wochenende schon 2 Brücken in Russland gesprengt. Es gab Tote und Verletzte. Offen sind die Folgen für die 9 Friedensgespräche in Istanbul, die heute starten sollen. Das erste Treffen unter türkischer Vermittlung hatte zumindest einen großen Gefangenenaustausch gebracht.
Bei einer pro-israelischen Kundgebung im US-Bundesstaat Colorado sind mehrere Demonstranten attackiert und verletzt worden. Das FBI spricht von einem Terroranschlag. Ein Mann soll eine Art Molotow-Cocktail auf Teilnehmer geworfen haben. Die Polizei berichtet von Menschen mit Verbrennungen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Kundgebung wurde von der jüdischen Gemeinde organisiert. Sie wollte an das Schicksal der von der Hamas entführten Geiseln erinnern. Nach dem Brand im Hamburger Marienkrankenhaus mit 3 Toten meldet die Polizei eine Festnahme. Der 72-jährige Patient soll das Feuer absichtlich gelegt haben. Das hätten mehrere Zeugen ausgesagt. Unklar ist noch, in welchem psychischen Zustand der Mann war. Bei dem Brand waren 3 Menschen ums Leben gekommen, 30 wurden verletzt. Tennisprofi Daniel Altmaier ist bei den French Open im Achtelfinale ausgeschieden. Die deutsche Nummer 2 verlor gegen den Amerikaner Francis Tiafoe in 3 Sätzen. Alexander Zverev spielt um 11 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale. Gegner ist der Niederländer Talon Griekspoor. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Süden und Nordwesten Schauer, sonst länger trocken bis 25 Grad. Es ist 4.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Zunächst die Entwarnung für die A65 Karlsruhe-Ludwigshafen. Kein Falschfahrer mehr zwischen Landau Süd und Hasloch. Die A28 Lehe Richtung Oldenburg ist zwischen Lehe Ost und Vilsum wegen Bergungsarbeiten noch bis ca. 7 Uhr gesperrt. Und die A67 Darmstadt-Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten noch bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Soweit der Verkehr, Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio und Berichten und Hintergründen aus Politik und Zeitgeschehen hier noch bis 6 Uhr. Die Hoffnungen auf eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, sie hatten sich zunächst zerschlagen, nachdem unter anderem der US-Sondervermittler Witkoff der Hamas vorwarf, zu wenig Zugeständnisse zu machen. Die Angriffe Israels gehen also weiter und damit ist die Hamas weiter massiv unter Druck und nun offenbar, so melden es Nachrichtenagenturen, doch wieder zu indirekten Gesprächen bereit. Unterdessen kommt die Verteilung von Hilfsgütern im Gazastreifen weiter nur schleppend voran, wie unser Korrespondent Julio Segador berichtet.
Bereits in den ersten Morgenstunden machten sich tausende Menschen im Gazastreifen auf dem Weg zu den neu errichteten Verteilzentren. Für viele wie diese Frau und den Mann, die sich gegenüber einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters äußern, geht es ums bloße Überleben.
Hilfe!
Schande über sie. Warum passiert das? Warum sind wir so weit gekommen? Mein Sohn hat seit 4 Tagen kein Brot mehr. Wohin sollen wir uns wenden? Kein Essen, kein Wasser, nichts. Ich warte auf meine Kinder. Die Leute bestehlen sich gegenseitig. Szenen des totalen Chaos, auch heute wieder an mindestens einem der Verteilzentren für Hilfsgüter, die mit US-Unterstützung von der umstrittenen Stiftung Gaza Humanitarian Foundation errichtet worden sind. Erneut soll es in unmittelbarer Nähe der Verteilzentren Tote und Verletzte gegeben haben. Das berichten palästinensische Quellen aus Gaza und verschiedene Nachrichtenagenturen. Bilder in den sozialen Medien zeigen an einem der Verteilzentren eine riesige Menschenmenge, die voller Panik flieht. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Ob diese Schüsse von dem US-Sicherheitspersonal abgegeben worden sind oder von israelischen Soldaten, ist nicht klar. Das israelische Militär erklärte, man untersuche den Vorfall. Die umstrittene Stiftung GHF dementierte die aus Gaza berichteten Vorfälle. Es gebe Gerüchte, die aktiv von der Hamas verbreitet werden und angebliche Todesfälle und Verletzungen am heutigen Tag betreffen, heißt es auf der Website der Stiftung. Diese Gerüchte seien unwahr und frei erfunden. Doch Augenzeugenberichte lassen einen anderen Schluss zu. Dieser Mann muss ohne Hilfsgüter wieder abziehen vom Verteilzentrum. Ich bin weit gelaufen, vom Meer, von Nusserat bis hierher, und seht uns an, wir gehen mit nichts, wir kehren mit leeren Händen zurück. Bilder verschiedener Nachrichtenagenturen zeigen, wie Tote und Verletzte in Kliniken eingeliefert werden. Es soll Dutzende Opfer gegeben haben. Dass sich an der katastrophalen Situation kurzfristig etwas verändert, ist unwahrscheinlich, denn die Verhandlungen zu einer erneuten Waffenruhe scheinen vorerst gescheitert zu sein. Zwar stimmte die Hamas zu, im Rahmen dieser vom US-Sondergesandten Steve Witkoff vorgeschlagenen Waffenruhe 10 lebende Geiseln freizulassen und 18 Körper toter Geiseln an Israel zu übergeben. Doch die Terrororganisation wollte Änderungen am Zeitplan und eine Garantie, dass der Krieg endet. US-Vermittler Steve Witkoff bezeichnete die Forderungen der Hamas als inakzeptabel. Die Forderung der Hamas nach Garantien der USA für die Beendigung des Krieges ist einer der Hauptstreitpunkte. Die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanyahu lehnt eine Waffenruhe, in der ein Kriegsende festgeschrieben wird, strikt ab.
Soweit Julio Segador. Not und Elend im Gazastreifen, das können Menschen auf dem sogenannten Hügel der Schande sich sogar live ansehen, und zwar am Rande der israelischen Stadt Sderot nahe dem Gazastreifen. Viele Menschen, manchmal Schaulustige, manchmal Soldaten, manchmal auch nationalreligiöse Israelis, sie kommen dorthin. Nicht wenige empfinden dabei Genugtuung und halten den Krieg in Gaza für richtig, aber es gibt auch nachdenkliche Stimmen unter den Besuchern. Jan-Christoph Kitzler hat sich das Ganze einmal vor Ort angesehen.
Dieser Hügel am Rand von Sderot ist eine Attraktion geworden. Oben gibt es inzwischen eine Art Besucherzentrum. Unter einer Zeltplane auf einem großen Videobildschirm läuft ein Film, der den Gazastreifen erklären soll. Auf den Bänken sitzt eine Besuchergruppe, junge Leute, die ein Praktikum in Israel machen. Vor ihnen steht Yael und spricht von den vergangenen Kriegen, davon, dass Israel, wie sie sagt, immer nur Frieden wollte, aber den Krieg bekam. Yael ist selbst noch sehr jung. Fragt man sie nach dem Gaza-Krieg, dann sagt sie, dass sie ihn schrecklich findet und dass sie an die Geiseln denkt, die immer noch verschleppt sind. Und was bedeutet dieser Ort für sie? Die Nähe ist schockierend. Man kommt hierher und schaut nicht weit weg, direkt in den Gazastreifen, nach Beit Lahia, Jabalia, auf die Grenzen. Und dann versteht man, dass das kein Krieg weit weg in einem anderen, weit entfernten Land ist. Das passiert hier, sehr, sehr nah bei uns. Dann blickt man von oben auf den Gazastreifen. Ein paar Rauchsäulen sind zu sehen von israelischen Luftangriffen oder Artilleriebeschuss. Und manchmal hört man neue Angriffe. Hier im Norden des Gazastreifens, den man vom Hügel aus überblickt, sollen immer noch 200.000 bis 300.000 Menschen leben. Essen kommt hier schon seit fast 3 Monaten nicht mehr an. Israels Armee will weite Gebiete entvölkern. Drei Kilometer entfernt an der Shahar-Negev-Kreuzung lagen am 7. Oktober 2023 die Toten. Hier hatte es heftige Kämpfe gegeben zwischen den Terroristen aus dem Gazastreifen und israelischen Sicherheitskräften. 600 Tage später stehen hier Demonstranten und wollen, dass der Krieg endet, damit die restlichen Geiseln freikommen. Ari Rosenfeld wohnt in der Nähe. Er hat am 7. Oktober Freunde verloren. Jeden Tag, so sagt er, wackelt sein Haus von den Explosionen in Gaza.
In the end of all, the soldiers and the military force.
Am Ende haben die Soldaten und die Armee schon erreicht, was sie erreichen sollten. Es liegt ein Geiseldeal auf dem Tisch und beide Seiten sollten den annehmen und versuchen voranzukommen. Denn ansonsten gibt es keine Lösung. Nicht für meine Kinder, die jetzt gerade im Kibbuz leben, in einem Kriegsgebiet, und auch nicht für die Kinder von Gaza. Deshalb wollen wir, dass unsere Führer und Politiker versuchen, nicht Führer des Konflikts zu sein, sondern, ich sage nicht des Friedens, aber der Sicherheit.
But I say safety.
Neben ihm steht Nachumi, ein drahtiger Unternehmer, der nicht über Politik sprechen will, auch nicht über das Leid in Gaza. Seine Gedanken sind bei den Geiseln.
Nobody can deny that when he is hearing those.
Niemand kann sagen, dass, wenn er diese Bomben hört, nicht sofort an unsere Kinder denkt, Frauen und Männer, die dort sind. Und als Nation versuchen wir unser Bestes, um sie zurück nach Hause zu bringen.
In order to bring them back now.
Zurück auf den Hügel mit der Aussicht auf den Krieg. Shmuel ist aus der Nähe von Tel Aviv mit seinem Sohn gekommen. Er ist 81 Jahre alt und war auch schon für Israel im Krieg vor fast 60 Jahren. Der alte Mann mit der Mütze will einfach nur, dass das Ganze aufhört. Ich denke an das alles. Ich denke an den Krieg, an die Menschen, die ihr ganzes Leben leiden. Verstehst du? Das ist ein Unglück, ein Unglück. Wenn es das nicht gäbe, wären wir das schönste Land der Welt, wenn es Frieden gibt. Das ist die beste Option. Aber was wir jetzt sehen, ist Beschuss. Unsere Armee, die zerstört. Was für eine Verschwendung und was für ein Unglück, wirklich. So kommt an diesem Ort vieles zusammen. Gedanken an die Geiseln, an die Menschen in Gaza. Und diese furchtbare Aussicht auf ein weitgehend zerstörtes Gebiet, gleich da unten, wo immer noch regelmäßig die Bomben fallen.
Eine Reportage aus Sderot in Israel war das von Jan-Christoph Kitzler. Als Bürgermeister von Kiew trägt Vitali Klitschko viel Verantwortung für eine Stadt im Kriegszustand. Gestern wurde er in der Frankfurter Paulskirche mit dem Franz-Werfel-Menschenrechtspreis ausgezeichnet für seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte. Frank Angermund war bei der Verleihung in Frankfurt dabei.
Vitali Klitschko ist eine echte Erscheinung. Als der 2,1 Meter Mann im dunkelblauen Anzug in die Frankfurter Paulskirche schreitet, überragt er alle anderen Politiker und Ehrengäste. Der ehemalige Boxweltmeister erhält den Franz-Werfel-Menschenrechtspreis von der Stiftung Zentrum gegen Vertreibung. In der Begründung heißt es, für seinen unermüdlichen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Für Klitschko ist der Preis aus einem anderen Grund wichtig.
Das ist eine Gelegenheit, noch einmal Aufmerksamkeit zum Ukraine bringen, noch einmal über Zukunft zu sprechen. Nicht die ukrainische Zukunft, auch Zukunft Europas, weil Ukraine gehört an Europa.
Vitali Klitschko ist Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, einer Stadt im Krieg. Und auch wenn er zwischendurch mal lächelt, wirkt sein Gesicht meist angespannt und ernst. Er verlasse Kiew nur selten, weil die Stadt jederzeit angegriffen werden könnte. Und die Menschen in der Metropole würden in solch einem Fall nicht verstehen, warum ihr Bürgermeister im Ausland ist. Dennoch nutzt er die Gelegenheit, um sich mehrmals für die deutsche Unterstützung im Ukraine-Krieg zu bedanken.
Wie alle Ukrainer glaube ich an unsere gemeinsame europäische Zukunft, in deren Mittelpunkt der Menschen steht, seine Freiheit, seine Rechte. Vor allem das Recht auf ein friedliches und sicheres Leben.
Ohne die deutsche Unterstützung im Kampf gegen Russland könne die Ukraine nicht überleben, sagt Vitali Klitschko. Doch die Ukraine verteidige nicht nur sich selbst, sondern auch Frieden und Freiheit in Europa. Das sieht auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius so und sichert der Ukraine auch unter der neuen Regierung Unterstützung zu.
Es ist kein Konflikt zwischen zwei Ländern, die sich über irgendetwas streiten oder unterschiedliche Auffassungen sind. Es ist eine Invasion, ein Angriff, ein Besetzungskrieg. Nichts anderes trifft es auf den Punkt, meine Damen und Herren.
Russlands Präsident Wladimir Putin könnte diesen Angriffskrieg sofort mit einem Befehl beenden, sagt Pistorius. Und Vitali Klitschko ergänzt, dass der Autokrat Putin es nicht ertragen habe, dass die Ukraine sich auf den Weg gemacht hatte, ein demokratisches, europäisches Land mit Menschenrechten zu werden.
Putin sagt, ich erlaube euch nicht, ihr seid
immer gewesen und bleiben ein Teil von russischer Imperie.
Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef möchte nicht mit seinem ukrainischen Amtskollegen tauschen. Die mehr als dreijährige permanente Bedrohung Kiews sei ein Horroralltag, sagt er. Ständig gäbe es die Gefahr, dass Russland mit Raketen oder Drohnen angreifen würde und die Bürger Kiews sich in den U-Bahn-Tunneln verstecken müssten.
Dass sie ihre Bürger immer wieder trösten und aufmuntern. Dass sie all diese Schläge wegstecken und unentwegt weitermachen. Dass sie nicht aufgeben, sondern für ihre Stadt, für ihre Menschen, für eine freie Ukraine kämpfen. Das ist eine ganz außerordentliche, eine höchst bewundernswerte Leistung.
Für die Vitali Klitschko zu Recht den Franz-Werfel-Preis für Menschenrechte erhalte. Beim Verlassen der Frankfurter Paulskirche gibt es noch ein paar wenige Selfies mit dem ukrainischen Politiker. Vorher sagt Vitali Klitschko noch in die Mikrofone, dass er hoffe, dass die Friedensverhandlungen noch in diesem Jahr eine diplomatische Lösung bringen werden. Aber nicht um jeden Preis.
Aus Frankfurt war das Frank Angermund. Und wir kommen zur Wettervorhersage für heute Montag, den 2. Juni. Heute südlich des Mains bei meist dichter Bewölkung, schauerartiger Regen mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Im Rest Deutschlands wechselnd bewölkt, nur im Osten und im Norden gibt es einzelne Schauer und Gewitter. Es ist meist trocken, Höchstwerte 20 bis 25 Grad, im Küstenbereich 16 bis 19 Grad und es weht ein schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind. Und hier die Temperaturen deutscher Städte zur Stunde. In Kiel 10 Grad, Hamburg 11 Grad, Rostock 10 Grad, Hannover 12 Grad, Berlin 15 Grad, Kassel 12 Grad, Essen 13 Grad, in Köln 16 Grad, Frankfurt am Main 15 Grad, Erfurt 14 Grad, Saarbrücken 13 Grad, Nürnberg 17 Grad, Dresden 14 Grad, Stuttgart 17 Grad, Freiburg ebenfalls 17 und München 19 Grad. Wir schauen kurz auf die Uhr. Es ist 4.16 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Und wir kommen damit ins Schweizer Lötschental. Dort hat sich nach dem Bergsturz die Gefahrenlage entspannt. Wie sieht es aber für die Zukunft des Tales und der Menschen dort aus? Katrin Hondl hat sich einmal umgehört.
Morgen.
Morgen.
Samstagvormittag in Wieler, dem Nachbardorf von Blatten. Strahlender Sonnenschein. Nur vereinzelt sind Menschen unterwegs auf der Gasse zwischen den fürs Wallis typischen dunklen Holzhäusern. Und so freundlich sie grüßen, den Gesichtern der Menschen sind Schock und Schmerz über die unfassbare Katastrophe anzusehen. In ein Mikrofon sprechen wollen da viele verständlicherweise lieber nicht.
Ich bin nicht in der Lage dazu. Ich bin von Platten, habe da alles verloren.
Jeden Tag kommt es länger, immer schlimmer, jeden Tag.
Vor einem Garagentor parken ein Jeep und ein kleiner Traktor. Was Bergbauer Anton Rieder aber gerade fehlt, ist der Hund.
Wo ist der Hund wieder? Psst. Der Hund ist auch hier. Jesse! Jesse! Psst. Der ist in der Sperrzone abgehauen.
Die Sperrzone, das ist die enorme Schutthalde, die beim Gletschersturz ins Tal gedonnert ist und das Nachbardorf Blatten ausgelöscht hat. Das matschige Feld aus Steinbrocken, Gletschereis und Schlamm ist nur ein paar Dutzend Meter entfernt. Aber Hündin Jessie hat die Rufe gehört, springt schwanzwedelnd in den Traktor. Und Bauer Anton Rieder erzählt.
Ich bin natürlich nicht direkt betroffen, weil ich nicht von Blatten bin und ich in meinem Haus noch leben kann. Ich bin nicht betroffen, ich habe nur Land verloren.
Aber Anton hat einen guten Freund verloren. Schafzüchter war er. Der Stall seiner gut 100 weißen Alpenschafe stand nur wenige hundert Meter entfernt von der vor dem Unglück evakuierten Gefahrenzone. Seit dem gigantischen Gletschersturz steht der Stall nicht mehr. Und Antons Freund ist verschwunden.
Da Schuldzuweisungen zu machen, waren sicher fehl am Platz, weil man es nicht erwarten konnte. So enorm, das konnte niemand erwarten. Er hat null Chance. Ich glaube, es ist so schnell gegangen. Es hat geknallt, ein Luftdruck, der Schlamm. Ich glaube, er hat den Schlamm nicht erlebt. Der Luftdruck allein hat ihn schon getötet. Und jetzt muss ich gleich weinen.
Wir gehen nach drinnen in die große Lagergarage des Bauernhofs. Bei all der Trauer und dem Schmerz, sagt Anton, helfe jetzt vor allem die enorme Solidarität der Menschen im ganzen Lötschental.
Jeder hilft jedem. Dann ist alle für einen, einer für alle. Es ist eindeutig so. Man fragt nicht, wer es ist. Und die Leute da hinten kein raus müssen mit ihren Kühen, habe ich die gleich auf und frage nicht, was, von wem die Kühe oder so. Egal wer es ist, wir nehmen die Kühe. Damit nicht gefragt.
Über der mehr als 2 Kilometer langen schlammigen Geröllhalde im Katastrophengebiet kreisen permanent Hubschrauber. An langen Seilen transportieren sie entwurzelte Bäume aus dem See, der sich hinter dem Schuttkegel gebildet hat und der stetig kleiner wird, seit sich das Wasser des Bergflusses Lonza wieder einen Weg durch das Gemisch aus Fels, Eis und Schlamm gebahnt hat. Noch immer ist es zu gefährlich, das Gelände zu betreten, noch immer donnern immer wieder Felsstücke herunter. Einen Kilometer weiter talabwärts im Dorf Kippe sind Lukas Kalbermatten und seine Frau bei den Schwiegereltern untergekommen. Der Gletschersturz hat das Hotel der Familie in Blatten getroffen. Lukas Kalbermatten spricht unglaublich gefasst und reflektiert über die brutale Zerstörung seiner Existenz.
Ja, ich denke, wie die meisten Menschen funktioniert man zu Beginn. Es gibt einige, die in Schockstarre fallen, die anderen funktionieren. Bei mir war es so, weil ich doch gewisse Ziele hatte. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ich habe 15 Mitarbeiter in meinem Hotel. Und gestern war dann der erste Tag, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, jetzt kommen die Emotionen, jetzt habe ich Zeit für Emotionen.
Lukas Kalbermatten ist 55. In Blatten war er nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, er war dort auch für viele Jahre Gemeindepräsident und hat die Begeisterung für seine Heimat bei Dorfführungen mit den touristischen Gästen geteilt.
Geschichte, die Gebäude, aber auch warum wir anders sind als die Städter. Charakter, wie das entstanden ist. Das ist alles, ja, alles weg. Einen Ankerpunkt habe ich, das Burgerhaus. Aber das alte Gemeindehaus, das steht noch. Es ist zwar bis zum Dach im Schutt, aber man sieht, dass es noch steht. Und ich denke, das könnte für uns so ein Ankerpunkt sein, wo wir mit dem neuen Blatten anfangen. Wieder ein bisschen was aufbauen.
Aus dem Schweizer Lötschental war das die Reportage von Katrin Hondl. Und wir blicken wieder einmal in die deutschen Regionen. Seen gibt es gerade im Osten Deutschlands recht viele, so auch in Brandenburg. Bei manchen Seen aber sinkt der Pegel und das schon seit Jahren, wie etwa beim Straußsee bei Strausberg im Landkreis Märkisch-Oderland. Um 1 Meter ist der Wasserstand in den vergangenen 20 Jahren gesunken, Tendenz weiter fallend. Er soll aber als Badesee erhalten bleiben. Das ist jedoch nicht einfach. Über die Gründe und andere Rettungsversuche nun mehr von Sabine Zitschke.
Das Fazit der Experten der Firma Josweg aus Karlsruhe ist ernüchternd, aber klar. Die Ingenieure und Hydrologen sehen eine Fremdflutung des Straußsees als nicht genehmigungsfähig an. Die hohen Sulfatwerte würden das Ökosystem des Straußsees nachhaltig schädigen. Für Bürgermeisterin Elke Stadler steht diese Überleitungsidee aus dem Rüdersdorfer Kriensee also vor dem Aus.
Es ist nicht einfach und die Auswirkungen, die auch hier beschrieben sind, sind ernst zu nehmen, wenn es um die Sulfatbelastungen geht. Und wenn man kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so und dann passt das so.
Doch Frank Weber von der Bürgerinitiative Straußsee gibt sich damit nicht zufrieden. Er hadert mit den präsentierten Messungen.
Es braucht in dem Gutachten sowohl Vergangenheitswerte an Sulfat als auch Zukunftswerte und nicht nur ein Ist-Zustand.
Denn es bleibt unklar, warum die Sulfatwerte so hoch sind. Wo kommen die Salze her? Aus dem Rüdersdorfer Tagebau? Und auch der bislang so gesunde Straußsee hat dieses Problem.
Weil, wie wir gehört haben, ist der Straußsee ja mittlerweile schlechter, was Sulfatwerte betrifft, als der Durchschnitt der Brandenburger Seen. Und das ist eine Entwicklung, die erst in den letzten 10 Jahren eingetreten ist.
Den Experten genau zugehört hat gestern auch Dirk May. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den fallenden Grundwasserständen in der Region und fühlt sich jetzt bestätigt. Der örtliche Wasserversorger würde zu viel Trinkwasser im nahen Wasserwerk Eggersdorf fördern, also quasi unterirdisch den Straußsee anzapfen.
Man könnte sozusagen das Problem deutlich reduzieren, man könnte sozusagen das Problem sogar umkehren, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang halt dort weniger fördert.
Doch das Wasserwerk Eggersdorf versorgt mehr als 100.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Entscheidung, hier weniger zu fördern, wäre eine politische. Bürgermeisterin Stadeler, die noch 1 Jahr im Amt ist, muss sich jetzt noch einmal mit ihren Abgeordneten über die vielen Gutachten beugen und neue Lösungen zur Rettung des Straußsees suchen. Denn teuer wird es auf jeden Fall.
Im Endeffekt, ob ich so eine komplexe Aufgabe in kurzer Zeit lösen kann, vermag ich zu bezweifeln. Dazu brauchen wir einfach die Unterstützung vom Land Brandenburg, um einfach mal ins Arbeiten zu kommen.
Über die mögliche Rettung des Straußsees in Märkisch-Oderland war das der Bericht von Sabine Zitschke.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Hendrik Lückhoff.
Alexander Zverev ist mal wieder der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi bei den French Open. Denn die besondere Reise von Daniel Altmaier in Paris ist zu Ende. Zum ersten Mal in seiner Karriere wollte Altmaier ja ins Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers, aber im Achtelfinale war Schluss. Glatte Dreisatzniederlage gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe. Mehr von Guido Ringel aus Paris.
Das war zu wenig, viel zu wenig von Daniel Altmaier, vor allem zu passiv, zu mutlos gegen Francis Tiafoe. Kaum Risiko und wenn ausnahmsweise mal, dann zu oft der leichte Fehler im Anschluss. Der Amerikaner als Favorit musste nur im dritten Satz an seine Bestform reichen, um den Deutschen in diesem Achtelfinale klar zu besiegen. Drei Sätze und alle Hoffnungen von Altmaier, erstmals endlich das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers zu erreichen, waren dahin. Jetzt ist es, wie so oft, Alexander Zverev. Er ist der letzte deutsche Spieler in der Einzelkonkurrenz. Er absolviert am Montag sein Achtelfinale. Geprägt aber war der Sonntag bei den French Open von der Partie Alcaraz gegen Shelton. Eine fast schon absurde Partie, weil irre schnell mit zwei Wahnsinnsathleten und dem knapp besseren Ende für den Favoriten Alcaraz, der damit erneut im Viertelfinale steht im Start Roland Garros. Weiter sind auch bei den Frauen die Nummer 1 der Welt Arina Sabalenka und die Titelverteidigerin hier Iga Świątek aus Polen.
In der Formel 1 hat das McLaren-Team beim Großen Preis von Spanien einen Doppelsieg gefeiert. Der WM-Führende Oscar Piastri gewann in Barcelona vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Weltmeister Max Verstappen bekam wegen eines üblen Remplers gegen einen anderen Fahrer in der Schlussphase eine 10-Sekunden-Strafe und fiel weit zurück. Der Deutsche Nico Hülkenberg fuhr ein starkes Rennen und kam im unterlegenen Sauber auf Rang 5. Der britische Radprofi Simon Yates hat den Giro d'Italia gewonnen. Nach der letzten Etappe an diesem Sonntag zieht Holger Gerska eine kurze Bilanz dieser Italien-Rundfahrt.
Es war eine ungewöhnliche Italien-Rundfahrt. Die beiden Topfavoriten, der Slowene Primoz Roglic aus der deutschen Bora-Mannschaft und der junge Spanier Juan Ayuso, scheiterten nach mehreren Stürzen. Dann rückte ein ähnliches Duell in den Fokus. Der Ecuadorianer Richard Carapaz, der den Giro wie Roglic schon gewinnen konnte, gegen den erst 21-jährigen Mexikaner Isaac del Toro. Diese beiden warfen den möglichen Gesamtsieg in einer bizarren Privatfehde vorsätzlich weg, schenken dem bis dahin drittplatzierten Simon Yates auf der letzten Bergetappe über 5 Minuten Vorsprung. So gewann der Brite aus der niederländischen FISMA-Mannschaft ziemlich überraschend diesen Giro vor del Toro und Carapaz. Die deutsche Bilanz wurde durch einen Etappensieg von Nico Denz gerettet. Ungewöhnlich auch die letzte Etappe in Rom. Erstmals ging es durch die Vatikanstadt, die Radprofis wurden durch den neuen Papst gesegnet. Den Sprintsieg vor dem Kolosseum holte der Niederländer Olaf Koy, ein Teamkollege des Gesamtsiegers Simon Yates.
Die Basketballer von Bayern München sind überraschend mit einer Niederlage ins Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger verlor Spiel 1 der Serie gegen Heidelberg mit 90-95. Im zweiten Halbfinale hat Ulm das erste Spiel gegen Würzburg für sich entschieden mit 91-87 nach Verlängerung. Nötig für den Einzug ins Finale sind 3 Siege. Jetzt zur Leichtathletik. Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting in Götzis in Österreich haben die deutschen Zehnkämpfer Niklas Kaul und Leo Neugebauer eine gute Frühform bewiesen. Beide knackten die Norm für die Weltmeisterschaft im September. Olympia-Silbermedaillengewinner Neugebauer wurde Fünfter. Noch besser Niklas Kaul. Mit der zweitbesten Leistung seiner Karriere holte er Platz 3.
Es gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen. Gerade auch mit dem Wissen, dass, ja, mal gut 5 Disziplinen nicht so geklappt haben, wie sie sollten.
Und erfolgreich ist auch Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye in die Freiluftsaison gestartet. Die Olympiasiegerin wurde beim Meeting Goldenes Oval in Dresden 2. Genauso wie Weitspringerin Malaika Mihambo in ihrem Wettkampf. Mehr dazu finden Sie auch auf sportschau.de und in der Sportschau-App. Genau wie auch zu den Ruder-Europameisterschaften in Plovdiv in Bulgarien. Da ist der neu formierte Deutschlandachter leer ausgegangen, wurde nur 4. Deutlich besser lief's für den deutschen Doppel-Vierer der Frauen, der Silber holte.
Soweit Hendrik Lückhoff und der Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 4:29 Uhr mit Ronald Lessig.
Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liegt der rechtsnationale Kandidat Nawrocki mit 51% vorn. Das ist der bisher größte Abstand in den Prognosen seit Schließung der Wahllokale. Aus der Nachrichtenredaktion Stefanie Meyer-Negle.
Nach Schließung der Wahllokale war es noch umgekehrt. Da hatte der liberale Trzaskowski die Nase vorn. Beide Politiker zeigten sich am Abend siegessicher. Das endgültige Ergebnis erwartet die Wahlkommission im Laufe des Tages. Davon wird abhängen, wie die Regierung und der Ministerpräsident Tusk weitermachen kann. Trzaskowski unterstützt ihre Reformen. Nawrocki dagegen steht der oppositionellen PiS-Partei nahe und gilt als europakritisch.
In der Ukraine werden die spektakulären Militärschläge gegen Russland gefeiert. Präsident Selenskyj hat die Operation Spinnennetz am Abend bestätigt und Details genannt. Demnach wurden mit Drohnen Flughäfen in Sibirien und in Murmansk in der Arktisregion angegriffen und große Teile der russischen Luftwaffe zerstört. Der Geheimdienst habe die Aktion anderthalb Jahre lang geplant. Experten sprechen von einem empfindlichen Schlag gegen das russische Militär. Offen sind die Folgen für die neuen Friedensgespräche in Istanbul, die heute starten sollen. Bundeskanzler Merz hat bei Israels Ministerpräsident Netanyahu mehr Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen angemahnt. Nach den Worten von Regierungssprecher Cornelius machte Merz bei einem Telefonat deutlich, dass die Hilfslieferungen nicht ausreichen und sicher verteilt werden müssen. Zuvor waren im Gazastreifen in der Nähe eines Verteilzentrums für Hilfsgüter Schüsse gefallen. Laut Rotem Kreuz gab es Tote und Verletzte. Die Hamas machte Israel für den Angriff verantwortlich. Das israelische Militär wies den Vorwurf zurück. Der Mann, der in Bayern bei einer Grenzkontrolle erschossen wurde, war nach Polizeiangaben ein Drogenschmuggler auf dem Rückweg aus Tschechien. Der 47 Jahre alte Iraner soll über 100 Gramm Crystal dabei gehabt haben. Er war am Grenzübergang Schirning vor einer Kontrolle geflüchtet. Dabei kam es zu einem Schusswechsel mit der Polizei, bei dem er tödlich getroffen wurde. Nach dem Brand im Hamburger Marienkrankenhaus mit 3 Toten meldet die Polizei eine Festnahme. Der 72-jährige Patient soll das Feuer absichtlich gelegt haben. Das hätten mehrere Zeugen ausgesagt. Unklar ist noch, in welchem psychischen Zustand der Mann war. Bei dem Brand waren 3 Menschen ums Leben gekommen, 30 wurden verletzt. Das Wetter in Deutschland. Tagsüber im Süden und Nordwesten Schauer und Gewitter, sonst wechselhaft und länger trocken, 17 bis 25 Grad. Am Dienstag im Süden Schauer, sonst heiter, bis 26 Grad und am Mittwoch wechselnd bewölkt, zeitweise unwetterartige Schauer und Gewitter, bis 27 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A28 Leer Richtung Oldenburg ist zwischen Leer Ost und Vilsum wegen Bergungsarbeiten noch bis ca. 7 Uhr gesperrt. Und die A67 Darmstadt-Mannheim ist im Dreieck Darmstadt-Griesheim wegen Bauarbeiten voraussichtlich noch bis 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Soweit der Verkehr. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Weiter mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Der Champions League-Sieg von Paris Saint-Germain, das ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte gewesen. Entsprechend groß war die Freude bei den Fans. Die Feiern auf den Straßen Frankreichs allerdings waren dann überschattet von sehr viel Gewalt. 2 Menschen kamen ums Leben, viele wurden verletzt, Hunderte festgenommen. Für die Spieler gab es dann gestern eine große Parade auf den Champs-Élysées und danach einen Empfang bei Präsident Macron, der die Gewaltausbrüche vom Vortag natürlich auch verurteilte. Aus Paris dazu mehr von Caroline Düller.
Dresscode Fußballtrikot. Das kommt im Amtssitz des französischen Staatspräsidenten nicht alle Tage vor. PSG-Kapitän Marquinhos und Innenverteidiger Presnel Kimpembe trugen die Champions-League-Trophäe zum Empfang durch den Élysée-Palast. Jeder einen Henkel in der Hand. In seiner Rede verurteilte Staatspräsident Emmanuel Macron die Ausschreitungen nach dem Finale. Laut dem französischen Innenministerium wurden landesweit etwa 560 Menschen zeitweise festgenommen, die meisten von ihnen in Paris. Zwei Menschen starben am Rande von Fanfeiern. In Grenoble wurden 4 Fans durch ein Auto zum Teil schwer verletzt.
Ces incidents sont très graves. Ils sont inacceptables.
Diese Vorfälle sind sehr ernst. Sie sind inakzeptabel. Und sie haben zu vielen unserer Landsleute weggenommen, was ein Moment der Freude und Sorglosigkeit hätte sein sollen. Die Antwort des Staates wird unerbittlich sein. Wir werden das verfolgen und bestrafen. Mit Fußball hat das nichts zu tun. Danach blumige Gratulationen an Team und Trainer. Macrons Rede war über weite Strecken eine Mischung aus Lobeshymne und Spielanalyse. Kurz zuvor hatten rund 100.000 Fans ihrem PSG bei der Parade auf den Champs-Élysées zugejubelt. Rami ist einer von ihnen und hat jahrelang auf diesen Moment gewartet.
Ça va être la fête, hein. Ça va être la fête, on est là pour ça depuis des années qu'on l'attend, donc on a hâte. On a hâte qu'ils arrivent sur le bus impérial, on va voir ça avec grand plaisir.
Das Team, sein Team mit der Champions League Trophäe zu sehen, Party pur, ist sich Rami sicher. Das Ergebnis von Samstag immer noch nicht so richtig gesagt. 5-0, einfach genial.
J'ai encore du mal à y croire, hein, des années qu'on est fan et qu'on attendait ça, on pouvait pas rêver meilleure victoire en finale de Ligue des Champions, c'est génialissime. 5-0.
Und Rami hofft, dass genau diese Atmosphäre in Erinnerung bleibt und sich die Ausschreitungen nicht wiederholen.
Bah écoutez, il y a toujours des cons partout, malheureusement.
Es gibt immer bescheuerte Menschen, überall, leider. Zum Glück gibt es weit mehr, die gute Absichten haben und einfach nur hier sind, um zu feiern. Wir zumindest wollen das. Wir sind nicht hier, um Stress zu machen. Ich bin in dieser Stadt geboren, bin seit 25 Jahren PSG-Fan. Lasst uns einfach nur feiern.
Faisons la fête, tout simplement.
Denn nach diesem denkwürdigen Titelgewinn wollen sich Rami und Gabriel einfach nur freuen, Pariser zu sein.
Caroline Döller war das.
Wirtschaft.
Und da kommen wir jetzt leider zu einer negativen Meldung. Es ist aus für das Solarzellenwerk in Bitterfeld-Wolfen. Europas größte bisherige Zellenfabrik meldet Insolvenz an. Bis zuletzt wurde noch nach einem Investor gesucht, aber die angestrebte Sanierung des Werkes, das zur schweizerischen Meyer-Burger AG gehört, ist gescheitert. André Damm erklärt nun, wie es dazu kam.
Für den Oberbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen, Armin Schenk, ist die Nachricht von der Insolvenz ein Schock. 2012 habe er den Niedergang der Solarindustrie bereits erleben müssen. Tausende Jobs gingen verloren. Damals war er Chef der Wirtschaftsförderung. Jetzt wiederhole sich diese Entwicklung und das sei schwer zu verkraften, so Schenk.
Die Nachricht von der Insolvenz von Meyer Burger ist ein bitterer Tag. Für Thalheim, für Bitterfeld-Wolfen, für Deutschland und letztlich auch für Europa. Zum zweiten Mal ist eben damit der große Traum, eine Photovoltaikindustrie zu etablieren, gescheitert.
Dabei war das deutsch-schweizerische Technologieunternehmen mit großen Erwartungen gestartet. 2020 kaufte es eine leerstehende Solarfabrik im Solar Valley in Thalheim und feierte 2021 den Produktionsstart. Werkleiter Jochen Fritsche präsentierte stolz die neuen leistungsstarken Solarzellen aus dem Haus Meyer-Burger.
Die Zellentechnologie basiert auf einer Kombination aus kristallinen bisherigen Prozessschritten und neuen Dünnschichtprozessschritten, die verbunden werden. Und diese Verbindung bringt zusätzlich nochmal wesentlich höhere Wirkungsgrade.
Doch schon bald legten sich erste Schatten über die Produktionsstätte in Mitteldeutschland. Frühzeitig sah Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff die Gefahr, dass die Produktionskosten in Deutschland zu hoch sind. Mehrfach schlug er Alarm.
Es wird auch kurzfristig eine staatliche Regulierung geben müssen in diese Preise hinein, wenn wir diese Industriezweige halten wollen. Das heißt, es muss eine Brücke geschaffen werden, bis sich wieder die Märkte beruhigt haben, dass man gegebenenfalls durch auch Subventionen an dieser Stelle vermeidet, dass sich diese Arbeitsplätze zurückziehen. Diese Signale sind ganz klar gegeben worden, auch von Meyer Burger.
Doch die Bundesrepublik konnte sich auf einen Solarbonus nicht einigen. Er scheiterte vor allem am Widerstand der FDP. Auch die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke beließ es damals bei Durchhalteparolen.
Wir brauchen dringend mehr Photovoltaik in Deutschland, um unsere Klimaschutzziele einzuhalten. Der Ausbau findet gegenwärtig rasant statt, aber es muss natürlich auch ein Interesse der Bundesregierung sein, dass dies mit deutscher, mit europäischer Produktion passiert.
Obwohl die politische Rückendeckung für Meyer-Burger ausblieb, wurde Geschäftsführer Gunter Erfurt nicht müde, den Finger auf die Wunde zu legen. Die deutsche Solarindustrie, sagte er vor dem Sommer vor 2 Jahren, sei nicht mehr wettbewerbsfähig.
Im Moment erleben wir in Europa eine nie dagewesene Dumping-Attacke aus China, wo Solarmodule 35-50% unter den Herstellkosten verschenkt werden, nicht verkauft werden. Und das Ganze hat natürlich auch das Ziel, weiterhin diese Industrie zu dominieren.
Monate später zog Meyer-Burger die Reißleine und konzentrierte sich auf sein Solarmodulwerk im US-amerikanischen Goodyear, Arizona. Die Solarzellen wurden aus Thalheim geliefert. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Der Großabnehmer kündigte seinen Vertrag. Erfurt wurde als Geschäftsführer abberufen. Anfang Mai gingen alle 331 Mitarbeiter am Standort Thalheim in Kurzarbeit. Nachdem Ende Mai das Solarmodulwerk in den USA wegen fehlender finanzieller Mittel stillgelegt wurde, kam die jetzige Insolvenz für Branchenbeobachter nicht mehr überraschend. Damit droht der letzte Hersteller von Solarerzeugnissen in Deutschland zu verschwinden.
Soweit der Bericht von André Damme.
Das Interview.
Der Klimawandel, er ist für uns alle spürbar, mit wechselnden Folgen, Starkregen, Dürrephasen und anderes. Nun hat die Weltwetterorganisation ihre Prognose für die kommenden 4 Jahre vorgelegt und die Forscher gehen davon aus, dass mindestens ein Jahr in diesem Zeitraum wird, noch wärmer wird als das vergangene Jahr 2024. Wie gut sind wir darauf vorbereitet? Vor allem, wie gut sind unsere Gebäude darauf vorbereitet? Darüber hat mein Kollege Sven Kochale vom Mitteldeutschen Rundfunk mit Peggy Freudenberg gesprochen. Sie ist Professorin für Bauingenieurwesen an der Internationalen Hochschule Leipzig. Er wollte zunächst von ihr wissen, wie sich Wetterextreme schon jetzt auf Gebäude auswirken.
Die Auswirkungen sind ziemlich vielfältig. Also in Bezug auf die Unwetter ist es so, dass wir dort vor allem wirtschaftliche Schäden zu verzeichnen haben. Das heißt also Schäden in Milliardenhöhe, die aber in der Regel auch versichert sind. Also im Flutjahr 2021 waren das 7 Milliarden Euro. Und in den übrigen Bereichen, also besonders in den klimatischen Veränderungen, ist das ein stiller Wandel, der sich dort vollzieht. Ein schlafender Riese in Bezug auf die Überhitzung der Innenstädte. Und der geht mit erheblichen Leistungseinbußen einher und auch mit einer großen Anzahl von Todesfällen, die auf Hitze zurückzuführen sind. Das sind mehrere tausend Todesopfer, also eine Zahl, die deutlich auch die Verkehrstoten zum Beispiel überschreitet, die wir in Deutschland hätten pro Jahr.
Was genau verstehen Sie unter Überhitzung der Städte?
Mit Überhitzung der Städte meinen wir Temperaturniveaus, die über das hinausgehen, was der Körper ausgleichen kann. Und das findet natürlich im Außenraum in Städten genauso statt wie auch in den Gebäuden. Das heißt, wir können dort in Bezug auf das städtische Mikroklima viele Hebel ansetzen und auch in Bezug auf die Gestaltung unserer Gebäude. Und über das Maß hinausgehend, was man ertragen kann, bedeutet, ganz grob gesagt, alles, was permanente Temperaturen über 25 Grad sind, das führt zu Veränderungen in der Leistungsfähigkeit und auch in der Belastung des Körpers.
Können Sie uns mal beschreiben, wo Sie jetzt gerade sitzen? Also wir hören im Hintergrund relativ viel Straßenlärm zum Beispiel. Es wirkt sehr hallig. Ist das ein Altbau oder wie würden Sie das beschreiben?
Nein. Das Gebäude, in dem ich hier sitze, das ist das Listhaus in Leipzig und das stammt circa aus dem Jahr 2000. Hier haben wir eine Skelettkonstruktion, keine massiven Wände damit, einen aufgeständerten Fußboden, damit auch keine Decken, Speichermassen, die wir nutzen könnten als Ausgleichswirkung. Wir haben eine abgehängte Decke zusätzlich, wir haben eine Pfostenriegelkonstruktion als Fassade, vollständig verglast. Außen zwar ein Sonnenschutz, aber der ist nicht immer aktiv, denn jeder Sonnenschutz hat eine Windschutz- oder eine Witterungsschutzstellung. Das heißt, wenn zu hohe Windgeschwindigkeiten herrschen oder es gibt Hagel oder Starkregen, dann fährt es hoch, sodass ich also oft nicht nur leide unter der Hitze, die hier im Raum vorhanden ist, sondern auch unter Blendung.
Ich ahne, Sie fühlen sich gar nicht so wohl dort. Ist es das Gegenteil von dem, was Sie unter klimagerechten Bauen verstehen oder empfehlen würden?
Das ist genau das Gegenteil. Gerade auch in Bezug auf die zukünftigen Änderungen des Klimas ist das nicht das, was ich mir wünschen würde, weil es eben jetzt schon viele Nachteile in der Nutzung mit sich bringt und nicht mehr auf den Menschen zugeschnitten ist und dessen Bedürfnisse eben auch im Arbeitsleben. Hier ist zwar dem Umstand Rechnung getragen, dass Ausblick wichtig ist und dass auch die Tageslichtverhältnisse im Raum gut sein sollten, aber die Nutzung sieht dann doch anders aus, denn in der meisten Zeit ist während des Sommers der Sonnenschutz komplett unten, insofern das geht, wenn die Windgeschwindigkeiten eben nicht so hoch sind. Damit habe ich weder eine gute Tageslichtversorgung bzw. auch einen Ausblick noch eine sommerliche Raumklimastabilität. Und genau das wurde in älteren Gebäuden, auch gerade in traditionellen Bauweisen, viel stärker berücksichtigt, als das heute der Fall ist.
Das Einfachste wäre wahrscheinlich, eine Klimaanlage zu installieren.
Das möchte man meinen, aber das ist natürlich etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Wir sehen das jetzt schon, also der Absatz mobiler Klimageräte, der ist ganz drastisch in die Höhe geschnellt mit den vergangenen Sommern, in denen die Menschen klar erkannt haben, dass das eine Lösungsoption wäre. Aber wir unterwandern damit die mühsam erreichten CO2-Einsparungen im Gebäudesektor, die wir uns mit dem Gebäudeenergiegesetz bzw. dessen Vorgänger der Energieeinsparverordnung und dem energiesparenden Bauen als Ganzes hart erarbeitet haben. Und hinzu kommt der Fakt, dass wenn wir diese Klimageräte installieren, ob es nun solche mobilen Geräte sind oder ob das fest installierte Anlagen sind, das führt in jedem Fall dazu, dass die Abwärmemengen in der Innenstadt noch zunehmen und wir damit eine weitere Verstärkung der Hitzeinsel-Effekte, also der Wärmeinsel-Effekte in den Städten provozieren.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell über klimagerechtes Bauen in Zeiten von Hitzephasen mit Peggy Freudenberg. Sie ist Professorin für Bauingenieurwesen und Expertin für klimagerechtes Bauen an der Internationalen Hochschule Leipzig. Wie würden Sie denn anfangen, dann zu bauen? Mal angenommen, Sie wären eine Wohnungsgesellschaft oder auch ein privater Bauherr. Wenig Glas, welche Rolle spielen die Wände dabei? Was ist mit den Grundrissen? Wie müsste das Zusammenspiel da aussehen, um sich für die Hitzewellen zu wappnen?
Ich glaube, dass ich in einem ersten Schritt mit dem Mikroklima anfangen würde. Denn dort haben wir eine große Stellschraube für den sommerlichen Wärmeschutz, insbesondere in verdichteten Bereichen, also in Städten. Wir sollten uns in dem ersten Schritt darüber Gedanken machen, wie können wir die Außenräume gut gestalten. Denn wenn wir beispielsweise große Bäume im Außenraum haben und es handelt sich um niedrige Gebäude, dann kann man damit gerade im Sommer, also wenn es Laubbäume sind, auch eine erhebliche Verschattung bewirken.
Also den Baum immer gleich mitdenken oder gleich mehrere Bäume?
Ja, die Bäume gleich mitdenken, die also Beschattung und auch Verdunstungskühlung mit sich bringen. Wir können auch Fassadenbegrünung vorsehen, wir können Dachbegrünung vorsehen, Wasserflächen. All das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, um ein Gebäude für den Sommerfall resilienter zu machen.
Beobachten Sie denn in Ihrer Arbeit, dass solche Konzepte jetzt stärker nachgefragt werden, dass der Bedarf da ist, zu fragen, was ist sinnvoll angesichts dieser Klimaveränderungen?
Ja, also wir können ganz klar sagen, dass der Bedarf an Bewertungen dieses klimatischen Gebäudeverhaltens zugenommen hat, dass Simulationsverfahren immer stärker in den Ingenieursalltag hineinkommen, weil sie besser sind. Sie sind einfach viel leistungsfähiger und können diese Dynamik auch im städtebaulichen Umfeld abdecken. Und im besten Fall können wir mit einer guten Planung dafür sorgen, dass sowohl die Klimastabilität im Sommer gegeben ist, als auch ein geringer Energiebedarf im Winter. Aber wir müssen dort immer im Blick behalten, dass uns das einen Mehraufwand in der Planung kostet, den wir dann in der Nutzungsphase wieder abschöpfen können. Das heißt, dann profitieren wir von diesem Mehraufwand.
Das heißt, jetzt wird es erstmal teurer, aber auf lange Frist, 10, 20 Jahre, kommt man doch günstiger bei weg. Wie offen sind denn Bauherren für solche Argumente?
Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Bauherren, denen das nicht so wichtig ist und die eher kurzfristig denken. Und dann gibt es natürlich auch Bauherren, die das Ganze etwas langfristiger angehen. Es ist natürlich nicht alleine die nationale Dimension dabei zu betrachten, sondern auch die europäische, also die European Building Directive, die sorgt auch dafür, dass wir immer wieder neue Impulse bekommen, die dahin gehen, dass wir langfristiger über das nachdenken, was wir bauen, also dass wir Aspekte wie die Nachhaltigkeitsbewertung stärker mit hineinnehmen. Dort gibt es tatsächlich auch Pioniere, die diese Gedanken gern über das Maß hinaus, was gefordert ist, umsetzen wollen.
In Metropolen ist ein klarer Trend zu erkennen. Also wenn ich mal an Paris denke oder Barcelona, dort werden ganze Viertel komplett umgestaltet. Dort wird der Autoverkehr verbannt, da werden Bäume gepflanzt, da wird Verschattung eingerichtet, Trinkwasserbrunnen entstehen. Auch in Mitteldeutschland gibt es ja Überlegungen, zentrale Plätze wie in Jena zum Beispiel oder in Halle umzubauen und widerstandsfähiger zu machen gegen Hitzewellen. Was raten Sie bei solchen Großprojekten?
Ich denke, dass genau dort der Hitzeschutz ansetzen muss. Denn in den letzten Jahrzehnten wurde dort einiges falsch gemacht. Wir haben einen Rückgang von Grünflächen in den großen Städten zu verzeichnen, eine Zunahme der Versiegelungsflächen. Die Städte werden dichter, die Wärmelasten werden größer. All das sollte man durch einen schlauen Städtebau natürlich wieder ausgleichen, langfristig. Dazu gehört aber auch das größere Denken in Bezug auf das Stadtklima, dass beispielsweise wieder Frischluftschneisen auch geschaffen werden. Also Grünstreifen, die aus dem Umfeld der Städte bis in die Zentren reichen und damit also die Kaltluftströme, die so wichtig sind für die Entlastung im Sommer, auch ermöglichen.
Peggy Freudenberg war das. Sie ist Professorin für Bauingenieurwesen im Gespräch mit Sven Kochale vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Kultur.
Die US-amerikanische Fotoagentur Magnum Photos hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte einen Namen gemacht. Aufnahmen von der Landung der Alliierten in der Normandie oder auch Langzeitdokumentationen etwa über das Alltagsleben rund um den Reaktor von Tschernobyl haben zum sehr guten Ruf der Fotojournalisten von Magnum beigetragen. Gestern ging eine Ausstellung im Fotoarsenal Wien zu Ende, die die Hintergründe der Arbeit bei Magnum Photos beleuchtet hat. Der dazugehörige Katalog ist als Bildband im Steidl Verlag erschienen und unser Autor Guido Pauling hat einmal hineingeschaut.
US-Vizepräsident Richard Nixon steht mit angriffslustig vorgerecktem Kopf vor Nikita Chruschtschow, dem ersten Sekretär der KPdSU. Mehr noch, er tippt dem mächtigsten Mann der Sowjetunion mit gestrecktem Zeigefinger vor die Brust und geigt ihm die Meinung. Während Chruschtschow bullig, stoisch, mit geschlossenen Augen diese rhetorische Attacke abwartet. Ein legendäres Foto, aufgenommen von Elliot Erwitt für die noch legendärere Fotoagentur Magnum. Es lässt den Vize stark aussehen, mitten im Wettstreit der Systeme Kapitalismus gegen Kommunismus. Genau darum ging es im Juli 1959 bei der berühmten Küchendebatte der beiden Politiker. Sie standen in einer Ausstellung vor einer US-Musterküche und diskutierten darüber, ob Haushaltsgeräte wie eine Zitronenpresse das Leben einer amerikanischen Hausfrau angenehmer und besser machen, als eine sowjetische Hausfrau je würde leben können. Die presse ihre Zitrone mit der bloßen Hand aus, was vollkommen reiche, fand Chruschtschow. Nicht das aus heutiger Sicht erstaunlich antiquierte Gespräch der beiden Männer über Hausfrauen ist hier wichtig, sondern die Wirkung des Bildes. Nixon als starker Mann, als Anführer, der es mit den Sowjets aufnimmt. Dabei zeigen unmittelbar davor und danach aufgenommene Bilder, dass der KP-Chef mit temperamentvoll geschüttelter Faust ordentlich Kontra gibt und dass am Ende beide herzlich lachen und sich fast umarmen. Ein einzelnes Bild sagt nicht immer das aus, was die Betrachter darin sehen. Das möchte der Bildband Magnum World of Photography zeigen, als eine mögliche Schlussfolgerung bei der Durchsicht des Magnum-Fotoarchivs. Aber auch ein einzelnes Bild kann Geschehnisse, Gefühle, Geschichte verdichten. Man soll sich beim Blättern vorkommen, als ob man den Mitgliedern der Agentur über die Schulter blickt, ihre Tricks durchschaut. Zum Beispiel, wenn eine Aufnahme Muhammad Alis in Heldenpose über und über von aufgezeichneten Linien und Kurven bedeckt ist, um für die Arbeit in der Dunkelkammer anzuzeigen, dieses Feld im Hintergrund bitte heller, jenes Körperteil etwas dunkler, damit eine optisch markantere Wirkung erzielt wird. Ja, Fotos werden nachbearbeitet. Sie werden nachträglich beschnitten. Sie werden auch von Magnum-Profis massenhaft aufgenommen und nur ganz wenige erlangen größten Symbolwert, abgespeichert im kollektiven Gedächtnis. Das ist heutzutage eigentlich keine umwerfend neue Erkenntnis. Und so darf man sich fragen, ob es nicht etwas übertrieben ist, wenn Verlag und Herausgeber
Einblicke in unentdeckte und sonst geheime Arbeitsprozesse vom Kontaktbogen über Vintage-Ausbelichtungen bis zu Dunkelkammerarbeiten
versprechen. Das ist das ganze Geheimnis? Zudem sind viele hier abgedruckte Fotoserien auch im Internet zu finden, auf der Archivseite der Agentur Magnum selbst. So exklusiv sind die Abbildungen also gar nicht. Immerhin einen Vorteil hat das Buch aber gegenüber dem Netz, seine kritisch distanzierte Haltung. Der Essay der Autorin und unabhängigen Kuratorin Renee Moussaï stellt kluge Fragen, die beinahe ketzerisch anmuten nach jahrzehntelanger Magnum-Heldenverehrung.
Was wäre, wenn in einem Paralleluniversum im Jahr 1968 die Fotografin Ming Smith zur ersten weiblichen schwarzen Magnum-Chefin ernannt worden wäre?
Nach Ansicht Moussais sei Magnum
trotz des laufenden Bestrebens, diverser zu werden, immer noch ein vor allem weißes Kollektiv männlicher Fotografen.
So ein richtiger und wichtiger Hinweis schärft den Blick auf die berühmten Aufnahmen. Was sie zeigen, zeigt eben zumeist den Blick weißer Männer auf die Welt. Genau wie bei der Küchendebatte im Juli 1959, als zwei Haudraufs die Frage klären wollten, wer ist hier und in Zukunft die Nummer eins?
Guido Pauling war das über den Bildband Magnum, A World of Photography, erschienen im Steidl Verlag, 256 Seiten mit vielen Abbildungen und einigen Begleittexten, kosten 38 Euro.
Standpunkte.
Für die Menschen im Gazastreifen schwindet mehr und mehr die Hoffnung. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sind wieder festgefahren. Die Terrororganisation stellte weitere Bedingungen zum zuletzt diskutierten Vorschlag. Und trotz des wachsenden Drucks auf Israel kommt noch immer viel zu wenig Hilfe bei den hungernden Menschen an. Zuletzt gab es auch Vorwürfe, das Militär habe in einem Verteilzentrum auf Zivilisten geschossen. Die Taz aus Berlin kritisiert Israels Vorgehen und die spärliche Hilfe.
Direkt an der Grenze wartet eine UN-Infrastruktur mit fähigen Helfern. Sie wissen genau, wie man Bedürftige erreicht, ohne dass eine Kriegspartei profitiert. Dass sie das nicht dürfen, ist eine politische Entscheidung, für die es nur zwei denkbare Gründe gibt. Entweder Israel ist die unfähigste Nation der Welt, dann sollte das dringend wer anderes machen. Oder Israel macht es bewusst, dann bleibt nur der Schluss, dass das Überleben der Palästinenser gar nicht gewollt ist. Dummheit oder Völkermord? Hoffentlich gibt es in Israel noch einen Blick für einen dritten, menschlichen Weg.
Das Straubinger Tagblatt ist dafür, den Druck auf Israel zu verstärken, denn einen Waffenstillstand sieht die Zeitung in weiter Ferne.
Es ist offensichtlich, dass an einer Fortsetzung des Krieges den Anführern auf beiden Seiten gelegen ist. Ein Ausweg wird erst zu finden sein, wenn die israelische Regierung und die Hamas-Führung ihn wirklich gehen wollen. Das jedoch zeichnet sich nicht ab. Es ist deshalb richtig, dass die Bundesregierung ihre Israel-Politik überdenkt.
Die Nordwestzeitung rätselt dagegen, was Kanzler Merz dazu gebracht hat, Israel mit möglichen Konsequenzen zu drohen.
Die Vermutung liegt nahe, dass es Opportunismus war. Opportunismus ist der politische Grundcharakter des Friedrich Merz. Glasklar ist dagegen, was die Wende bewirkt. Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israel-Kritik darf für sich nun den Segen des Kanzlers in Anspruch nehmen. Genozidträumer, die From the River to the Sea-Typen, die auch gern deutsche Polizisten verdreschen, werden sich bestärkt fühlen. In islamistischen Kreisen wird Merz als nützlicher Idiot gelten, der sich schützend vor einer Organisation stellt, die Teil der großen anti-westlichen islamischen Koalition ist.
Die Nahostpolitik wird wohl auch ein Thema sein, wenn Kanzler Merz in dieser Woche nach Washington reist. Der Kölner Stadtanzeiger sieht den Besuch bei US-Präsident Trump als große Herausforderung für Merz.
Es geht darum, sich vom autoritären Kurs Trumps deutlich abzusetzen, ohne ihn im Konflikt mit Russland oder im Zollstreit zu Handlungen zu bewegen, die die Europäer im Allgemeinen und die Deutschen im Besonderen massiv beeinträchtigen würden. Das ist zumal angesichts der Wankelmütigkeit des US-Präsidenten fast ein Ding der Unmöglichkeit. Der deutschen Außenpolitik bleibt bis auf Weiteres nichts anderes übrig, als einer Illusion zu folgen. Sie muss so tun, als wäre dieses Trump-Amerika noch ein Verbündeter wohl wissend, dass es, zumindest was gemeinsame demokratische Überzeugungen angeht, keiner mehr ist.
Der Tagesspiegel aus Berlin meint, der Besuch von Merz werde Deutschlands Rolle neu vermessen. Auf dem Papier sei der Kanzler gut auf das erste Zusammentreffen mit Trump vorbereitet.
Deutschland, für den US-Präsidenten lange das Sinnbild sicherheitspolitischen Schmarotzertums schlechthin, will nun sehr viel mehr in die eigene Verteidigung investieren. Die Amerikaner haben es auch gern gehört, dass Merz die Bundeswehr zur größten konventionellen Streitmacht in Europa ausbauen will. Sicherheits- wie wirtschaftspolitisch hängt viel davon ab, dass Merz nun eine wenigstens halbwegs belastbare Arbeitsbeziehung mit dem so unberechenbaren US-Präsidenten aufbauen kann, so gut es eben mit Trump geht.
Das waren unsere Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Simone Kienzle. Und gleich nach den Nachrichten geht's hier weiter in der ARD-Infonacht noch bis 6 Uhr. Wir haben gleich einen aktuellen Bericht aus Warschau im Programm zum Stand der Wahlergebnisse in Polen. Und wir sprechen mit einer Expertin über die Polarisierung in der polnischen Gesellschaft. Bleiben Sie gern bei uns.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Prognose sieht den rechtskonservativen Nawrocki knapp vorn mit 51% der Stimmen. Nach Schließung der Wahllokale hatte noch der liberale Trzaskowski die Nase vorn. Aus Warschau Martin Adam.
Der Abstand ist so gering, dass er im Fehlerrahmen der Umfrage liegt. Damit ist noch nicht klar, wer die polnische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trzaskowski erklärte sich dennoch bereits zum Sieger. Nawrocki sagte auf seiner Wahlparty, er sei sicher, die Wahlen zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,8% knapp 5% über der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Das vorläufige Endergebnis wird erst am Montag im Laufe des Tages erwartet.
In Berlin-Marzahn kämpft die Feuerwehr weiter gegen einen Großbrand. Das Feuer war am Abend auf einem Firmengrundstück nahe der Landsberger Allee ausgebrochen. Timo Maszewski.
Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Flammen haben neben drei Lagerhallen auch mehrere Lastwagen und eine große Menge Holzpaletten erfasst. Anwohnerinnen und Anwohner hat die Feuerwehr über die App Katwarn vor Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt und ihnen geraten, Fenster und Türen zu schließen. Anfangs hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch von freiwilligen Feuerwehren.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen der beiden Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Benjamin Weber berichtet.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute im türkischen Istanbul. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat, unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin auf Titelkurs beim